SRF 3.
Macher überführen will. Wie die EU-Außenminister über Waffenlieferungen an die syrische Opposition streiten. Wie die ersten bekannten Details zum Freihandelsabkommen mit China aussehen. Und das Wetter, morgen ist es zuerst freundlich, später ziehen Regenwolken auf. Die Temperaturen 17 bis 21 Grad. Am Mikrofon Brigitte Kramer. Nach den schweren Krawallen in Bern wollen die Behörden zweierlei. Erstens wollen sie analysieren, wie es zu den Ausschreitungen kommen konnte. Und zweitens wollen sie die Randalierer ausfindig machen und der Justiz zuführen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, den Behörden Bilder und Videos zur Verfügung zu stellen. Elisa Haini.
Das Wichtigste, sagt der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause.
Das Wichtigste wäre, es würde gelingen, die Gruppierung zu de-anonymisieren und hinter diesen Masken dann tatsächlich auch Köpfe herauszufinden, die Köpfe nach ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Bei Situationen, wie wir es am Samstag haben, ist es unendlich schwierig.
Schwierig, weil die Chaoten die grosse Menge an friedlichen Mitläufern als Schutzschild missbraucht hätten. Darum seien friedliche Teilnehmer von Veranstaltungen auch angesprochen.
Dort müssen sich alle auch fragen, ja, lassen sie sich in Zukunft eben als Schutzschild missbrauchen oder nicht?
Und besonders dann seien Mitläufer angesprochen, findet der freisinnige Stadtparlamentarier Bernhard Eicher, wenn die Veranstalter anonym sind, wie am Anlass «Tanz dich frei» in Bern.
Ich denke, in Zukunft muss man sich sagen, ich nehme nicht teil, wenn irgendwo anonyme Veranstalter auftreten.
Dass sich Veranstalter unbedingt mit den Behörden absprechen müssen, dieser Meinung ist auch die grüne Berner Grossrätin Nathalie Imboden. Allerdings.
Dann kann es genau gleich sein, dass es gewiss ist, dass sie missbrauchen und sich nicht an die Spielregeln halten.
Diesen Leuten müsse man klar machen, dass ihr Verhalten nicht toleriert werde. Was wiederum nur möglich ist, wenn es der Polizei gelingt, hinter den schwarzen Masken die Köpfe herauszufinden.
Die EU-Außenminister streiten über Waffenlieferungen an die syrische Opposition. Wir sprechen darüber nach weiteren Meldungen mit Jonathan Fisch.
Die internationale Gemeinschaft soll endlich konkrete Schritte unternehmen, um in Syrien die Zivilbevölkerung zu schützen. Das fordert die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Navi Pillay. Die Angriffe der Armee auf Zivilisten wie in der Stadt Al-Qusayr müssten gestoppt werden. Sie sei sehr besorgt, dass dort mehrere hundert Menschen getötet oder verletzt worden seien, sagte Pillay. Außerdem seien Tausende in der Stadt eingeschlossen. Die Zivilisten müssten Schutz erhalten.
I'm extremely concerned at current reports suggesting that hundreds of civilians have been killed or injured and thousands may remain trapped by indiscriminate shelling and aerial attacks by government forces in Al-Qusayr.
Pillay kritisierte auch die Rebellen. Sie würden Zivilisten als Schutzschilde missbrauchen und begingen Folter und willkürliche Hinrichtungen. Die UNO kritisiert die Europäische Union wegen des Umgangs mit Migranten an den EU-Außengrenzen. Die EU konzentriere sich zu stark darauf, die illegale Einwanderung zu stoppen. Dabei vernachlässige sie die Menschenrechte von Flüchtlingen, kritisiert der zuständige UNO-Sonderberichterstatter. Bei Inspektionen in Griechenland, Italien, Tunesien und der Türkei seien erhebliche Missstände festgestellt worden. Die Staaten der Afrikanischen Union haben beschlossen, gemeinsam eine sogenannte schnelle Eingreiftruppe aufzustellen. Die bewaffneten Einheiten sollen bei Konflikten in Afrika rasch intervenieren können. Gemäß dem Beschluss am Gipfeltreffen in Addis Abeba soll die afrikanische Eingreiftruppe aus freiwilligen Soldaten bestehen. Damit wolle man unabhängiger von westlichen Staaten werden. China hat erste Details zum geplanten Freihandelsabkommen mit der Schweiz bekannt gegeben. Künftig sollen über 80% der gesamten Schweizer Exporte nach China zollfrei sein. Die chinesischen Zölle auf Schweizer Uhren würden schrittweise um 60% abgebaut, teilte das Handelsministerium mit. Außerdem würde die Schweiz nur noch vereinzelt Zölle auf chinesische Produkte erheben. Das Abkommen soll im Juli unterzeichnet werden. In den Schweizer Chefetagen stagnieren die Ausländeranteile, und zwar bereits seit 4 Jahren. Das zeigt der neueste Schilling-Report. Vor allem die Zahl der Manager aus Deutschland ist zurückgegangen. Die Schweizer Tennisspielerin Romina Oprandi ist am French Open in Paris ausgeschieden. In der ersten Runde verlor Oprandi gegen Elina Svitolina aus der Ukraine 3:6, 6:4 und 1:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 8.155 Punkten, minus 0,2%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 24,54 gehandelt und der Dollar zu 96 Rappen 29.
Info 3 Abend.
Die EU-Außenminister haben in Brüssel Gespräche über mögliche Waffenlieferungen an die Opposition in Syrien begonnen. Die Zeit drängt, denn ohne Einigung laufen Ende Monat sämtliche Sanktionen gegen das Regime in Syrien aus, auch das Verbot für Waffenlieferungen. Doch von Einigkeit ist in Brüssel keine Rede. Urs Bruderer in Brüssel, die Positionen, die gehen ja ziemlich weit auseinander.
Ja, das ist richtig. Auf der einen Seite sind da Länder wie Großbritannien oder Frankreich, die das Embargo unbedingt aufheben wollen. Und auf der anderen Seite stehen Länder wie Österreich oder Schweden, die das Embargo möglichst lange verlängern möchten. Und dazwischen sind die Länder, die effektiv einen Kompromiss suchen, nicht zuletzt darum, damit die EU nicht wieder einmal gespalten ist in einer wichtigen internationalen Frage.
Wie könnte ein Kompromiss denn aussehen?
Ein Kompromiss muss irgendwie den Argumenten beider Seiten gerecht werden. Und die Befürworter von Waffenlieferungen sagen jetzt, das Assad-Regime hat keinen Grund, sich auf politische Verhandlungen zur Lösung der Syrien-Krise einzulassen, da das Regime die militärische Übermacht hat derzeit. Also müssen wir mit Waffenlieferungen für die Opposition wieder für ein Kräftegleichgewicht sorgen. Erst dann wird das Regime sich an den Tisch setzen und mit der Opposition über eine Lösung reden. Die Gegner von Waffenlieferungen sagen, die Lage sei viel zu unübersichtlich, als dass man Waffen liefern könnte. Die Opposition sei viel zu zersplittert. Und wer jetzt Waffen liefert, der kann nicht zu Friedensgesprächen aufrufen. Ein Kompromiss könnte sein, dass man nur gewisse Waffen liefert, also zum Beispiel solche, die eher dem Schutz der Zivilbevölkerung dienen als zur Tötung des Gegners, oder dass man das Embargo aufhebt und zugleich beschließt, mit Waffenlieferungen dennoch mindestens 2 Monate zuzuwarten, zum Beispiel 2 Monate, um dem politischen Prozess eine Chance zu geben.
Der Ausgang der Gespräche ist ungewiss. Was würde es denn bedeuten, wenn bis Ende Monat keine Lösung da wäre, das Verbot für Waffenlieferungen also auslaufen würde?
Genau, dann würde das Embargo einfach auslaufen und mit dem Embargo auch Sanktionen gegen das Regime. Und jedes EU-Land könnte dann wieder tun und lassen, was es wollte. Das wäre ein großes Problem für die Befürworter des Embargos. Und sie sind deshalb wohl auch zu Kompromissen bereit, auch wenn man bis jetzt noch nicht weiß, ob dieser Kompromiss tatsächlich heute zustande kommt.
Danke für diese Einschätzungen und Informationen. Das war EU-Korrespondent Urs Bruderer in Brüssel.
Info 3 Abend.
Grundsätzlich positiv, so lautet die Bilanz der Schweizer Spitäler, 1,5 Jahre nach der Einführung der Fallpauschalen. Gar nicht glücklich mit dem neuen Abrechnungsmodell sind hingegen die Kinderspitäler. Sie kommen in finanzielle Probleme, weil die Behandlung von Kindern teurer ist als bei Erwachsenen. Die Kinderspitäler und die kantonalen Gesundheitsdirektoren fordern daher mehr Geld. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Wenn ein Kind ins Spital muss, braucht es intensive medizinische Betreuung. Das schlägt sich auf die Kosten nieder, vor allem beim Personal, aber auch bei Operationen und Untersuchungen, erklärt Markus Malagoli, Direktor des Zürcher Kinderspitals.
Das klassische Beispiel sind Untersuchungen in der Radiologie, sei das in einem CT oder sei das in einem MRT, wo eben Kleinkinder eine volle Narkose brauchen oder mindestens sediert werden müssen, weil sie nicht ruhig liegen und eben deshalb narkotisiert werden müssen.
Experten gehen davon aus, dass eine Hospitalisation eines Kindes im Durchschnitt 25% mehr kostet als die eines Erwachsenen. Die neue Spitalfinanzierung, die seit Anfang letzten Jahres gilt, deckt diese teureren Kosten allerdings nicht oder nur teilweise. Die Folge: Die Kantone springen für das Defizit ein. Die Gesundheitsdirektoren machen nun Druck. Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren Carlo Conti.
Die Kinderspitäler brauchen eine höhere Basis, einen höheren Basisfallpreis als die Erwachsenenspitäler. Und wo die richtige Höhe liegt, das ist noch zu entscheiden.
Die Swiss DRG AG, die die Tarife jedes Jahr festlegt, hat das Problem erkannt. Für kommendes Jahr sollen die Tarife für die Leistungen der Kinderspitäler weiter erhöht werden. Geschäftsführer Simon Hölzer.
Pädiatrie, also die kindermedizinischen Leistungen, sind ein Entwicklungsschwerpunkt. Und wir haben es jetzt schon geschafft, mit der neuen Version für 2014 gewisse pädiatrische Leistungen aufzuwerten.
Allerdings ist das Tarifsystem ein träges. Es wird noch Jahre dauern, bis die Kinderspitäler ihre Kosten für die kleinen Patientinnen und Patienten kostendeckend abgegolten bekommen.
Info 3 Abend.
Vor ziemlich genau 20 Jahren tötete die sizilianische Cosa Nostra die beiden Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Heute hat in Palermo der Prozess gegen Mafiosi und Mitglieder der Sicherheitskräfte begonnen. Als Zeugen werden ehemalige Minister vernommen. Der Verdacht, Falcone und Borsellino könnten einem Deal zwischen Mafia und Staat geopfert worden sein. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Schon kurz nach der Ermordung der beiden Anti-Mafia-Ermittler 1992 tauchten unangenehme Fragen auf. Wieso hörte die Attentatsserie der sizilianischen Mafia gegen staatliche Institutionen genau dann auf, als Falcone und Borsellino tot waren? Weshalb ist Borsellinos rote Agenda, in der er seine Gedanken und Fragen notierte, bis heute verschwunden geblieben? Jetzt, 20 Jahre danach, beginnt in Palermo der Prozess, der Licht in dieses Geheimnis bringen soll. Vorgeladen sind gefangen genommene Mafiabosse, ehemalige Generäle eines Polizeispezialkommandos, der Berlusconi-Vertraute und Ex-Senator Marcello Dell'Utri sowie weitere Politiker und reuige Ex-Mafiosi. Sie stehen im Verdacht, Anfang der 90er Jahre ein Geheimabkommen zwischen Staat und Mafia geschlossen zu haben. Die Cosa Nostra hatte zuvor mit zahlreichen Bombenanschlägen mit vielen Toten in Rom, Florenz und Mailand dem Staat gezeigt, wie mächtig sie ist. Derart mürbe gemacht, so die Vermutung, habe sich der Staat schließlich bereit erklärt, zahlreiche gefangene Mafiosi aus ihrer Isolationshaft zu entlassen. Im Gegenzug dafür soll die Cosa Nostra mit ihren Bombenanschlägen aufgehört haben. Giovanni Falcone und Paolo Borsellino sollen vom Deal erfahren haben und ihrerseits Ermittlungen aufgenommen haben. Deshalb seien sie in stillem Einverständnis mit dem Zentralstaat von der Mafia umgebracht worden.
News und Hintergründe kompakt, das war Info 3 am Abend. Im Studio und verantwortlich heute Brigitte Kramer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.